Die Tiroler haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, aber ich habe so viel Widerstand erlebt. Ja, ich habe so viel, so oft erlebt, wie man mich aufhalten wollte oder wie man mich beschumpfen hat. Ja, ich habe eines gesehen: entweder mache ich weiter, ich vertiefe die Themen oder ich muss aufgeben. Ja, und letztendlich bin ich nur dran geblieben. Und vielleicht die Beharrlichkeit, die ich an den Tag gelegt habe und weil ich einfach daran geglaubt habe, dass diese Bilder auch was zu bewegen haben.
Hallo und herzlich willkommen bei Steidl Wörtlich, heute in etwas anderer Form. Zum einen wird der Podcast heute nicht von unserem Lektor Daniel Frisch moderiert, sondern von mir. Mein Name ist Aaron Bircher und ich arbeite seit 3 Jahren hier im Steidl Verlag im Bereich der sozialen Medien. Und zum anderen werden wir heute nicht mit einer Autorin oder einem Autor sprechen. Heute zu Gast bei Steidl Wörtlich ist der österreichische Fotograf Lois Hechenbleigner. Er hat bereits 3 Bücher hier bei Steidl veröffentlicht und arbeitet gerade an seinem 4. Buch Ischgl. Lois, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie der Name Ischgl schon verrät, sind die Fotos im Buch in Ischgl in Tirol entstanden. Bekannt ist Ischgl für eines der besten Skigebiete in den Alpen, aber auch vor allem für die exzessiven Après-Ski-Partys. Der Slogan, mit dem die Gemeinde wirbt, lautet Relax if you can. Das sagt eigentlich schon alles, oder?
Ja, es ist so eine Art von alpin-diabolischer Verführung, möchte ich sie fast nennen. Ne? Es ist einfach der Aufruf, lass die Sau raus, ne? In indirekter Sprache. Ne? Und diese Verlockungen haben eben unsere Bergbauernbuben kultiviert, möchte ich sagen, unter Anführungszeichen genannt. Ja. Das heißt, es geht darum, wie kann ich den Gast noch besser bewirtschaften. Ne? Das geht ja auch, den Gast zu verführen. Man darf ja nicht vergessen, Urlaub ist ja immer die geringere Zeit als die Zeit, die man zu Hause verbringt, wo man arbeiten geht. Ja? Urlaub sind 4-5 Wochen und diese Zeit will man maximal nutzen, oft hedonistisch, konsumistisch aufgeladen. Ne? Und Exotik beginnt ja immer in dem Moment, wo wir einen anderen Kulturkreis besuchen. Die Alpenwelt ist eine Gegenwelt zur Flachlandwelt in Deutschland. Ja? Und dann sind wir immer etwas in einer anderen Stimmung. Wir sind ausgelassener, fröhlicher. Eben eine Urlaubsstimmung, wie man sie nennt. Ne? Und diese Urlaubsstimmung ist ja auch oft eine, wo wir nicht in einer üblichen rationalen Haltung sind. Ja? Und die Tourismusbetreiber haben natürlich kapiert, dass man den Gast symbolisch gesagt massieren muss. Ja? Mhm. Wie schaffe ich ihm Wohlgefühl, dass er loslässt, dass er der ideale Konsument ist? Der ideale Konsument, dessen Geldtasche untertags kaum noch zugeht, ja? Sondern was kann ich ihm für tolle Produkte kreieren, ja? In einer ästhetischen Form, geschmacklichen Form, sei es jetzt kulinarisch oder eben, wie es bei uns ist, beim Wintersport, ne? Wo einfach eine unheimlich breite Palette an Angebot kreiert wurde. Jetzt ist es so, dass Ischgl sich ganz stark profiliert hat und sein Produkt zugeschnitten hat, eben genau auf diesen Slogan Relax if you can. Und ich sage immer, wenn wir heute schauen, es sind ja ungefähr 40% der Leute geschieden, ja, sind aber eben noch in der hormonellen Hochblüte und suchen sozusagen auch auf dem Secondhand-Markt, ja, auf dieser Plattform auch noch einen Partner. Und das ist natürlich ideal, dass man Urlaub verbindet mit einer Ebene oder mit einem Produkt, das eben kreiert wurde, wo dieser Soziotop entsteht, also diese Gästeschicht, die sich da trifft, egal ob sie jetzt auch einen Partner hat oder nicht oder eben auf indirekter Suche dort ist. Es ist einfach eine Vielschichtigkeit, die dort angekommen ist als Produkt und die ist natürlich auch ein sehr dualistisches Spiel geworden. Ne? Weil wenn man in meinem Buch jetzt mal liest, die ganzen Exzesse, die dann auch passieren, ne, durch diese Überdimensionierung des Alkoholspegels, die ganzen Schlägereien, was passieren, das hat ja auch ein Nebengeräusch. Ja? Und das ist eigentlich mein Thema gewesen, wo ich mich immer interessiert habe, wo ich mir gedacht habe, wie hätte es passieren können, dass aus ehemaligen ärmlichen Bergbauern auf einmal hochprofitable Alkoholhändler werden. Ja? Ja. Und das hat mich schon sehr interessiert, dieser Wandel, der vollzogen wurde. Ja? Und das hat natürlich sehr viel mit Bauernschleue zu tun. Ja? Die Leute in den Bergen, die mussten ja schauen, dass sie überleben. Das war ja nicht so einfach früher. Das war eine bitterarme Gegend dort. Ja? Das Bad Znauntal, das ist karg, das sind steile Berge. Diesem Boden das tägliche Brot abzuringen, ist kaum möglich gewesen. Ja? Und auf einmal muss man sich vorstellen, da gibt es diesen goldenen Segen, dieses Gleitmittel in Weiß, den Schnee. Irgendjemand erfindet den Wintersport, den Skisport. Daraus wird eine Millionen- und Milliardenindustrie. Ja? Und natürlich einhergehend damit entstand natürlich auch so etwas wie ein alpiner Goldrausch. Ja, weil daraus natürlich in dieser ganzen Wohlstandswelt, die wir uns ja auch aufgebaut haben, eine ganz moderne Ästhetik entstanden ist, nicht? Diese überkonsumistische Haltung im Tourismus und was unter dem Motto, was kostet die Welt, ne? Und so sind eben ganz tolle Hotels entstanden, ja, und dann eben diese unglaubliche Dichte an Abrisslokale, ja. Fun, Ausgelassenheit, Konsumismus.
Man hört, du bist ein Insider, du bist nämlich aufgewachsen in Österreich, in den Bergen. Du bist aufgewachsen in einer Gastronomiefamilie, ist das richtig? Genau. Mhm. Und hast das eigentlich hautnah miterlebt schon damals. Aber wie war es damals? Ich stelle es mir ein bisschen anders vor.
Ich habe natürlich die Aufbauphase miterlebt oder meine oder unsere Kinder erleben wieder was anderes. Ne? Also jeder erlebt ja das, wo er gerade hineingeboren ist. Und meine Phase, die ich mich als Kind erinnern kann, das war halt nach dem Krieg war Deutschland in der Aufbauphase. Der Nachbar war Österreich, die gleiche Sprache, hohe Sicherheit war da und man hat für die deutsche Mark relativ viel bekommen in Österreich. Ja, das war angenehm und in Österreich war es die Möglichkeit, dass sich die Leute wirklich auch aus dem Nichts herausgearbeitet haben. Tourismus war die willkommenste Branche, um sich wirklich was aufzubauen. Nicht? Und diese Chance haben viele ergriffen, so auch meine Eltern, und haben dann zuerst 20 Betten, dann 40 Betten und dann noch ein Kaffeehaus dazu. Und in dieser Rush-Hour des Massentourismus sind da eben auch drei Kinder aufgewachsen, sprich ich und meine Geschwister. Und wir haben das hautnah mitbekommen, natürlich, wie jede Woche neue Gäste gekommen sind, abgefahren sind. Und so bin ich selbst ein Kind des Tourismus und habe meine ganze Kindheit ist geprägt mit Deutschen, weil ich damit aufgewachsen bin. Es sind auch ganz viele Freundschaften daraus entwachsen. Ne? Und so hat man den Deutschen auch sehr, sehr gut kennengelernt, in seinen Bedürfnissen, in seinen Wünschen. Ne? Weil die sind immer gerne in die Berge gefahren zu diesen netten Tirolern, die auch wieder verstanden haben, die deutsche Seele zu bewirtschaften, weil Deutschland doch eher ein sehr unterkühltes Land ist, ja, im Seelenhaushalt. Und da waren eben die netten Menschen aus den Bergen, die eben auch diese Nestwärme gegeben hat, diese Aufgehobenheit als Gastgeber, haben bei uns einfach viele ganz, ganz gut gespielt. Ne? Und von daher war das nicht nur ein wirtschaftlich-ökonomischer Austausch, sondern auch ein emotionaler Austausch. Ja, man hat die Vermieter gekannt, ja, man ist Freund, es haben sich viele Freundschaften entwickelt zwischen Gästen und Einheimischen. Und was ja auch im Sinne einer Völkerverständigung sehr positiv war. Ne? Nur mit der Masse ist es dann seriell geworden, ne? Dass man sagt, ab wann ist Gastfreundschaft nicht mehr gespielt oder wann ist sie nur noch eine Haltung? Ne?
Aber wie hat sich das von Gastfreundschaft zur Einladung hin entwickelt, zur Einladung, die sagt, kommt her, um euch richtig peinlich zu machen, lasst die Sau raus, einmal im Jahr ist alles egal. Das ist ja eigentlich der Slogan, mit dem gerade gelockt wird.
Da sind wir jetzt schon im Bereich des Turbotourismus, wie ich es nenne, dass man zuerst hat man ja dem Gast nur ein Zimmer zur Verfügung gestellt oder in ein Zimmer verkauft, vermietet, Essen und Getränke. Ja. Und irgendwann im Zuge der ganzen Wohlstandsexplosion ist es darum gegangen, auch auf der ästhetischen Ebene mehr zu bieten oder wo der gute Gast, den hat man bewertet nach der Zahl, die er pro Tag ausgibt. Ne? Was auch eine sehr unmenschliche Form ist, dass man einen Menschen bewertet, je mehr Geld er ausgibt, dann ist er der gute Gast. Ne? Das ist ja auch verrückt. Ne? Aber das ist eben genau dieser Lauf des kapitalistischen Systems, immer nach dem Mehr. Und Orte wie Ischgl haben sich sozusagen als Produkt geprägt, eben auch dieser Slogan, relax if you can. Dann kamen die ganzen Marketing-Stalinisten dazu, ne, die noch was draufgesetzt haben, ne, diese Perfektionierung. Und es geht darum, den Gast ja nie eine Minute alleine zu lassen oder in Ruhe zu lassen, sondern schau her, wir haben noch was für dich, wir holen dich ab. Ne. Und dieses Loslassen vom Alltag, das haben eben bei uns, das haben sie so spezialisiert, dass eben daraus eben gerade die Getränkeindustrie explodiert ist. Ne? Und anscheinend haben viele Menschen das Bedürfnis, ihre Welt wegzubeamen, den Alltag. Ja? Weil eines muss ich ja auch fairerweise sagen, ja? Es ist wahrscheinlich kaum jemand so viel in Abrisski-Lokalen gewesen wie ich. Und ich habe ja auch nie einen Wirt erlebt, der die Gäste mit der Peitsche hineintreibt. Es passiert auf Freiwilligkeit.
Das stimmt.
Das heißt, der Gast ist ein Komplize.
Ja, sicher.
Ich kann mit dem Gast nichts machen oder ich wende Gewalt an. Ja. Aber ich kann ja sagen, was ist in deinem Leben nicht in Ordnung, dass du dieses Produkt annimmst? Es ist schweineteuer, ja. Es ist laut, es ist Musik der untersten Ebene. Hans-Peter Dürr sagte so schön, das Primitive ist mächtig. Und da genau das ist diese Musik. Ja. Und anscheinend ist sie aber doch so ein morbider Ohrwurm, dass sich viele, sogar Intellektuelle, dorthin gezogen fühlen, ne? Weil sie eben ein Soziotop ist. Ja. Ischgl, kann man sagen, es ist einfach ein Produkt, wo sich ein ganz gewisses Milieu trifft. Und das ist ja auch so spannend am Tourismus, dass sich Orte, Gebiete formieren, wie andere Gebiete, haben sich total auf Familienurlaub spezialisiert. Ne? Aber Ischgl ist einfach absoluter Hedonismus, fantastisches Skigebiet, ja, das auch dazu kommt. Das muss man eben den Leuten in Ischgl auch sehr wohl lobend stehen lassen, dass sie eben ein Skigebiet haben, wie es wahrscheinlich kaum ein zweites, der Arlberg vielleicht noch, aber sonst kaum eines gibt, weil ganz moderne Anlagen haben sie dort, die Lifte sind nagelneu oder nur wenige Jahre alt und werden sie immer wieder erneuert. Und das ist eben diese Mischung, nicht? Aus fantastischem Naturerlebnis, und ich muss fairerweise auch sagen, bei einem schönen Wetter, es gibt selten etwas Tolleres, als in der Bergwelt zu stehen und im Schnee dieses wunderbare Medium einen Tag zu genießen. Das ist ein Geschenk der Schöpfungsgeschichte, die mich selber immer wieder auch packt. Ja? Und ich kann es verstehen, dass jeder Städter, jeder aus Deutschland eine große Sehnsucht hat, mal ein paar Tage im Schnee zu verbringen, weil es einfach ein wunderbarer Gegenentwurf ist zum Alltag, den wir sonst verbringen.
Ja. Das kann ich auch verstehen, aber wenn man deine Fotos anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass Skifahren noch reicht. Skifahren an sich bietet nicht mehr genug. Der Gast muss mehr unterhalten werden.
Ja, ja. Aber dieses Bewirtschaften des Gastes, dieses besondere Geschäftsmodell mit dieser unglaublichen Dosis an Alkohol und all diesen furchtbaren Mitteln, das hat mich ja interessiert eigentlich. Ich sage, was ist los in der Welt der Menschen, dass sie bereit sind, so viel Geld auszugeben? Ja? Und ich habe mal, das ist schon einige Jahre her, ich kenne nicht den aktuellen Stand, und angeblich hatte ein Bankautomat in Ischgl da bei der Talstation im Winter die zweithöchste Entnahmefrequenz von ganz Österreich. Ja. Also der Ort, der wie ein Hirnnebel funktioniert, ja, der die Leute von der Ratio völlig wegbeamt. Wenn sie heimkommen, haben sie wahrscheinlich Katerstimmung, weil das Konto leergeräumt ist. Aber das Geld ist in Tirol geblieben. Ja, das muss man erst mal schaffen. Ne? Und das ist schon verrückt, weil ich immer wieder sage, der Deutsche ist ja ein sehr kontrollierter Mensch. Wie schaffst du es, den Deutschen so aus seiner Rolle rauszubringen, dass er wirklich seine Geldtasche im großen Stil öffnet? Ne? Das ist eine große Leistung.
In deinem neuen Buch steht ja, dass du dich nicht fragst, was habt ihr, sondern du fragst dich vielmehr, was fehlt euch? Hast du jemals eine Antwort darauf gefunden? Was fehlt dir?
Ich bin ganz viel in diesen Lokalen gestanden und für mich war das fast so der Reiz. Ich wollte den genetischen Code von Apres-Ski-Lokalen knacken. Sag ich, was ist das? Warum brennt das? Ja, nochmal, es ist affig laut, es ist tiefste, niveauloseste Musik, die es überhaupt gibt. Ja? Und die Läden sind jeden Tag gerammelt voll. Ja? Also was ist es? Ne? Das sind ja keine Kinder, die da reingehen, das sind Erwachsene. Ja? Freier Wille. Ne?
Ja.
Und man sieht eben, wenn man unter der Oberfläche hineinschaut, in dem Buch von Khalil Gibran, der Prophet, habe ich eine schöne Antwort gefunden. Und er hat mal gesagt, eure Freude ist enttarntes Leid. Ja. Und ich glaube, je mehr, dass die Menschen feiern, umso mehr steckt da hinten auch ganz viel Verdrängung aus dem Alltag. Ja, sie decken etwas zu. Ja, weil sonst würde ich dieses Produkt gar nicht so annehmen. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, am Arlberg oben gibt es ein Apres-Ski-Lokal, die haben zwei Slogans. Einer heißt Moserwirt saugut und schweineteuer. Und der zweite Slogan ist Moserwirt wahrscheinlich die schlechteste Skihütte am Arlberg. Das heißt, sie kokettieren sogar damit.
Ja.
Ja, also da wird wirklich Bier zu unglaublichen Schweinepreisen verkauft und der Konsument zahlt. Ja,
okay.
Und der Wirt wird sich denken, solange sie es zahlen, warum soll ich es nicht tun? Es war mir eben auch ein Anliegen zu zeigen, wie dualistisch ein angeblich hochkatholisches Alpenvolk sich benehmen kann, um eben an das Geld ranzukommen. Ja, dass man eben Mittel bedient, wo ich sage, wo man aus ethisch-moralischer Sicht eigentlich die Kraft des Neinsagens haben müsste. Ja, denn man kennt ja auch die Folgen daraus. Ja, denn wir haben ja schlimme Rettungseinsätze und ich habe ja auch Pressemeldungen der Polizei in das Buch mit aufgenommen, sozusagen als zweites Dokument, als Beweismittel, dass nicht nur meine Bilder, dass keiner sagen kann, das ist eine subjektive Wahrnehmung, sondern diese Presseberichte sollen geschriebenes Dokument sein, offizielle Stellungnahmen, was eben auch passiert. Das heißt, durch diesen extremen Alkoholexzess sind wir mitverantwortlich, auch wenn die ganzen Verantwortlichen das verdrängen wollen, aber letztendlich sind sie Mitverantwortlichen für die ganzen Ausnahmezustände, die sie verursachen, diese unglaublichen Tragödien und Schlägereien, was sich da abspielen und auch Tote.
3 Millionen Menschen pro Jahr sterben ja an den Folgen von Alkoholmissbrauch.
Ja, also das ist schon auch, natürlich regen wir uns auf über Corona, ist ja ganz klar, ja, weil es so einen Multiplikator hat. Ne? Aber diese Pestalkohol wird staatlich gefördert und so zugelassen. Das Alkoholproblem kann man lokal in Grenzen halten. Aber Corona hat eine Dynamik, die nicht aufhaltbar ist. Ja, und sie ist unberechenbar.
Meinst du, durch diesen Corona-bedingten Shutdown hat sich irgendwas verändert oder geht es sofort genauso weiter?
Ich glaube nicht, dass es so weitergehen kann. Das war jetzt ein so massiver Eingriff, ja. Es wird sicher anders werden, ja. Die Frage ist, es wird schmerzvolle Eingriffe geben bei Unternehmern, dass sie ihr Unternehmensmodell so nicht mehr führen können, ja. Aber ich meine, das sind ein paar, die eh ganz, ganz dickes Geld gemacht haben. So viele hätten sie ja gar nicht gebraucht. Nicht? Also man muss ja nicht alles gutheißen, wenn einer so dick geschaufelt hat. Ja, die hätten ja auch mit weniger gelebt. Mir tun vielleicht die ganzen Hoteliers leid, die vielleicht deswegen weniger belegen haben und die nicht so an der dicken Geldmaschine waren. Ne? Da habe ich mit jedem Verständnis und Mitleid, wenn sein Betrieb dann existenziell gefährdet werde. Das ist nicht lustig, weil eben das ein sehr exponierter Ort ist, auf 1400 Meter oben. Und man darf nicht vergessen, das war früher bitterste Armut, ja.
Du hast nach der Schule nicht direkt den Betrieb deiner Eltern übernommen, du bist nämlich auf Reisen gegangen, stimmt das?
Genau, ich war früher eigentlich Reisefotograf, ich habe ja Multivision-Shows gemacht über Vietnam, Burma, Neuguinea, Philippinen und das hat mich doch sehr geprägt. Dadurch habe ich einen ganz anderen Blick auf meine Heimat bekommen, ja, einen geschärfteren Blick wahrscheinlich. Und habe eben einfach gespürt, dass das eigentlich mein Lebensthema ist, weil eben Tirol, der Tourismus, so eine wichtige Rolle spielt. Und als Fotograf habe ich natürlich den fotografischen Blick und ich habe gesehen, wie immer mehr meine Heimat verschwindet. Das, was es ausmacht, dieses Bauernland, diese Kulturlandschaft, ja, die von den Bauern so gepflegt wird und dass immer weniger Fotomotive gibt, weil eben alles industrialisiert wird. Ja. Und diese Flamme hat in mir so gebrannt, dass ich mir gedacht habe, ich will mich nur noch diesem Thema widmen. Ja. Ich bin aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr an dem ganzen Business Tourismus interessiert. Ja. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Das ist vielleicht das Paradoxe in mir, was mir selten jemand glaubt, weil ich achte und respektiere jeden Gastronomen, der einen tollen Betrieb führt. Wenn man das gut macht, ist das ein würdevoller Beruf und ich achte den und ich liebe ihn sogar, ja, weil ich das einfach von klein auf kenne und ich kenne viele tolle Betriebe, die ich einfach schätze. Ne?
Wie gern wirst du denn eigentlich noch gesehen in Ischgl und in den ganzen anderen Dörfern?
Ich kann nicht verlangen, dass ich gern gesehen werde oder dass ich geliebt werde, das ist vollkommen klar. Oder man muss damit leben lernen, dass die angeblichen Freunde weniger werden oder dass man eben viele Feinde hat. Ja, das geht nicht anders. Man muss aber selbstreflexiv denken können, das, was ich mache, hat es letztendlich eine gute Absicht oder ist es nur von einem Eigennutz geprägt oder will ich nur jemandem Schaden zufügen? Ja, letztendlich sollen meine Bilder ja auch was bewegen und ich bin überzeugt, dass jetzt zum erster Linie natürlich Corona ganz viel ausgelöst hat. Und wenn jetzt dieses neue Steidl-Buch Ischgl erscheinen wird, dass das ganz heftige Diskussionen auslösen wird.
Das heißt, du willst nicht zerstören?
Nein, ich bin sicher ein fotografischer Schmerzkörper.
Aber ein bisschen stören willst du schon?
Ja, absolut, ganz klar. Das ist also, weil die Bilder sind so deutlich und tun auch so weh, ja, wo ich auch einfach auch weiß. Und letztendlich muss ich sagen, die Tiroler haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ja, aber ich habe so viel Widerstand erlebt. Ja, ich habe so oft erlebt, wenn man mich aufhalten wollte oder wenn man mich beschimpfen hat. Ja, ich habe eines gesehen, entweder mache ich weiter, ich vertiefe die Themen oder ich muss aufgeben. Ja, und letztendlich bin ich nur dran geblieben und vielleicht die Beharrlichkeit, die ich an den Tag gelegt habe und weil ich einfach daran geglaubt habe, dass diese Bilder auch was zu bewegen haben. Ja, ja. Das soll ja auch, Henri Cartier-Bresson sagte mal, Fotografie ist eine Art zu schreien. Und wahrscheinlich ist es das auch bei mir, dass ich mit diesen Bildern schreien will.
Ja.
Und etwas, was eigentlich abhanden gekommen ist, wo ich sage, das kann nicht der Weg sein, ja. Weil diese Form des Tourismus führt auch zu einer Form von Selbstzerstörung gegen das eigene. Ja.
Ja.
Das ist es, was eigentlich mich antreibt, wo ich sage, diese Bilder sollen auch ein Korrektiv sein und einfach ein fotografisches Mahnmal für eine Welt, die sich selbst entrückt hat.
Ja, du hast den Ruf eines Aufklärers oder eines Aufdeckers. Würdest du dem zustimmen?
Ja, ganz sicher, weil ich Themen anreiße, die sonst keiner macht, weil keiner dieses Thema Tourismus so kontinuierlich bearbeiten würde. Das hat eben mit meiner eben paradoxen Situation zu tun, dass ich Tourismus auf der anderen Seite liebe und sehr interessiert daran bin, aber immer ganz tief reingehe. Also mich interessiert es, dort auch hinzugehen, wo ein anderer Fotograf nicht hinkommt oder wo man fragen muss. Oder diese ganzen Getränkekeller in diesen vollautomatisierten Schankanlagen. Ne? Das sind ja alles flüssige Tresorräume. Ja,
ja, das muss man nochmal erklären. Man, im letzten Drittel im Buch, da sieht man Schläuche und Beschriftung, da steht sowas drauf wie Glühwein oder, genau, oder Bier. Und ja, was ist das? Was sehen wir da?
Ja, das soll ja zeigen, ich zeige auch diese Après-Ski-Lokale. Ja? Das sind ja alles so, also ich muss etwas weiter ausholen. Die Almhütte ist die höchste Bastion des Bauernstandes in den Bergen. Ja? Die Alm hat was sehr Archaisches, da entstehen die guten Produkte da oben, das sind die ehrlichen Menschen. Da steht da. Ja, hat eine Wunschprojektion, eine Idylleprojektion nach dem echten Leben. Ja. Und das echte Leben ist immer dort in den Bergen. Ja. Da leben die guten Menschen, die machen die ehrlichen Produkte und der Karius des Lebens ist in der Stadt. Deswegen auch diese Sehnsuchtsprojektion. Jeder Mensch hat den Wunsch nach dem besseren Leben oder wo ist es noch in Ordnung. Ja. Und das haben die Landbewohner bei uns auch kapiert, die ja, Bergler. Ja. Und haben diese Almhütte ins Tal runtergezerrt. Haben auf einmal Almhütten im Dorf entstehen lassen, was eine totale Kulturlüge ist. Es wird von mir ein eigenes Buch kommen, nur über Kommerzalmen, die keine Almen sind. Ja, es gibt keine größere Lüge in der Tourismuswirtschaft wie die Almen. Ja, und ich habe sie gesammelt, ich habe die 30 Jahre einfach mitfotografiert, instinktiv, weil ich ja mit meinem Vater immer auf der Alm war. Er war ja Käser und das hat mich ja auch maßgeblich geprägt in meiner Wahrnehmung, weil ich einfach etwas erlebt habe, was noch authentisch, was wahr war. Ja. Jedenfalls wurde im großen Stil diese Almhütte runtergezerrt. Ja. Und diese Blockwandschalung, dieses Holz, das hat ja alles was sehr Archaisches. Ja. Und dann sind dann diese Kellner mit der Lederhose, mit dem Gletscherhut und der Gletscherbrille auf. Ja. Das sind ja nur Show Tiroler, ja, Synthetik-Tiroler, wie ich sie bezeichne. Ja. Das Irre ist an diesen Lokalen, dass da im Keller voll computerisierte Anlagen stehen. Der Gast ist ausgeliefert auf den letzten Milliliter. Ja. Und das heißt, da oben steckt eben dieser lederbehoste Lust- und Pausenclown-Tiroler, ja, und haut auf die Schulter rauf und sagt, komm einer da, trink mal noch eins. Ja. Aber man ist ausgeliefert auf den letzten Milliliter, computergesteuert. Nutzmenschen in Bodenhaltung, Homo economicus, das ist das Rezept. Ja, das heißt, man kommt vollkommen in die industrialisierte Schleife hinein. Es gibt keinen Tropfen, keinen Schluck zu viel. Ja, aber man gibt das Gefühl von der Alm, des Authentischen, sicher, dass man eben da daheim ist. Und das ist eigentlich das Verrückte, wie sich die Gäste jeden Tag seriell bescheißen lassen, sage ich jetzt ganz klar.
Wird dir manchmal eine gewisse Überheblichkeit vorgeworfen?
Na, weil in Ischgl, muss man sagen, da ist ja jeder so, wie soll ich sagen, da liefert er sich aus, ja, ja, wissentlich. Ja. Und da findet die Entwürdigung freiwillig statt. Nicht? Oder ab einer gewissen Dosis greift der Alkohol so, dass er es selber nicht mehr checkt. Ja. Aber ich weiß ja, wenn ich da hingehe, was da los ist. Das heißt, der Konsument, wenn er nach Ischgl fährt, ist er ja schon vorinformiert und er sucht ja dieses Produkt sogar. Nicht? Deswegen habe ich gesagt, was fehlt euch? Ne? Die Leute gehen freiwillig hinein und zahlen diese teuren Preise und anscheinend nehmen sie dieses tragische Produkt an, weil für mich ist es bis heute ein großes Fragezeichen. Und es war für mich nicht leicht, in diesem Themenkreis zu fotografieren, weil ich müsste eigentlich Schmerzensgeld bekommen für die akustische Beleidigung meines Gehörapparats, ja, was ich da alles erlebt habe.
Ne? Im Text von Stefan Gmünter wirst du als der fotografische Thomas Bernhard beschrieben, ja, der, wie er meint, bestimmt seine Freude, in Anführungsstrichen, an Ischgl gehabt hätte. Hast du auch irgendwo deine Freude dran oder ist es für dich eigentlich mittlerweile nur noch schwer auszuhalten?
Freude ist es nicht. Also für mich war eh heuer der Punkt gekommen, wo ich gesagt, das Thema muss ich abschließen.
Ja.
Ja. Und ich muss eines sagen, Freude war nie dabei. Für mich, ich fühlte mich immer in der Rolle eines Tauchers, der ohne Sauerstoffgerät abtaucht. Ich kann es eine gewisse Zeit machen und dann muss ich wieder wegfahren, brauche eine Ruhephase und muss wieder hinfahren. Das heißt, ich muss oft hinfahren, ja, aber ich bin selten 2-3 Tage geblieben, weil es mich selbst so angreift. Ja. Und von daher ist da keine Freude dabei, sondern es war ein inneres Gespür, das mir gesagt hat, halt es fest, Die Leute von der Universität machen das nicht. Ja, schaffe ein Dokument, Beweismittel, dass keiner mehr sagen kann, es war nicht so. Ja, das war mir irgendwie wichtig. Ja, weil bei uns natürlich auch sehr viel Geschichtsverdrängung passiert, Geschichtsverleugnung oder Schönreden. Das habe ich immer zu den Ischlern gesagt, ihr macht es nicht nur einen großen Gewinn, ihr zahlt auch einen Preis dafür. Ja, und ich mache mit meinen Bildern diesen Preis sichtbar. Ja, weil ich glaube, etwas vom Schlimmsten, was jemandem im Tourismus passieren kann, dass er jenen fängt an zu hassen, von dem er lebt, sprich den Gast. Ja, und es gibt überhaupt nichts zu sagen gegen einen würdevollen Tourismus. Aber ein Geschäftsmodell wie Ischgl, das fällt einem einfach auf den Kopf. Es ist nur eine Frage der Zeit und die Zeit ist gekommen.
Man könnte ja sagen, ja mein Gott, dann feiert die halt, ist mir egal, man muss nicht mitmachen. Aber du hast es gerade gesagt, die Folgen sind verheerend. Zum einen für die Umwelt, ja. Zerstörung von Lebensraum, die Artenvielfalt geht dahin. Wahnsinn, die viel Energie fressen, diese Dörfer in den Bergen, alle reisen mit dem Auto an, bleiben in der Regel 5 Tage. Es ist für die Umwelt alles andere als gut.
Tatsache ist, wenn sich eine ganze Menschheit so aufführen würde, dann blasen wir diesen Planeten nieder, dass es nur so raucht. Ja, ja, das ist die Antwort drauf, das ist ganz einfach, ne? Deswegen, das kann man noch so, wie eben die Tourismuswirtschaft das Ganze ästhetisch schönreden möchte. Letztendlich ist es ein völlig entgrenzter Hedonismus, der eben da auf einem kleinen Platz gelebt wurde. Aber nochmal, versucht man es übertragen, ist das wie eine große Lebenssünde in Wahrheit.
Genau. Und das sind die Folgen für die Umwelt. Es gibt aber auch die Folgen für die Einheimischen. Das hast du in einem Interview erwähnt. Ja. Die mentale Zerstörung eigentlich, die seelische Belastung für die paar Leute, die da überhaupt wohnen, das sind eigentlich nicht viele. Wie viele Einwohner hat Ischgl?
1600 Einwohner. Ne?
Und wie viele?
10.000 Gästebetten. Ne?
Und 10.000 Gästebetten. Ja, ja. Und wenn die alle abgereist sind im Frühjahr, wie sieht es für die aus? Für
die Einheimischen? Das ist ja wie da entsteht ja ein totales Vakuum. Ne? Das ist ja wie eine seelische Implosion, ist sowas zu empfinden. Ne? Und ich habe mich eben auch sehr viel eben auch mit diesem Thema der psychosozialen Beschädigung befasst. Ne? Und dann wird es wirklich traurig. Ne? Und deswegen sage ich immer, das ist eben das Gefährliche am Tourismus, dass man sich selbst verliert. Deswegen, man muss auf sich selbst Acht geben, auf die mentale Ebene. Und diese ganzen entgrenzten Dinge, das sehen die wenigsten oder unterschätzen das vollkommen, wie das ihre Persönlichkeitsnatur verändert, ja. Und wie sie sich selbst damit beschädigen oder weiter Generation, ja. Und ich bin ja selbst Vater von 2 Kindern und meine Frau und ich, es ist eindeutig, wir möchten nicht, dass unsere Kinder in Ischgl aufgewachsen werden, ja. Weil wenn die durch einen Ort gehen, was haben die für einen Eindruck, was für ein Bild vom Gast? Ist der Gast ein Monster? Ist er ein völlig entgrenztes Wesen? Was ist denn da los, wenn die so randalieren und so aufführen, ne? Und ich habe das ja selbst gesehen, wo ich sage, und das kann es nicht sein. Ja, und nur weil das Ganze ein unglaublich wirtschaftlicher Erfolg ist oder war, ja, heißt noch lange nicht, dass man das gut benennen darf. Und das ist eben vielleicht meine Aufgabe als Fotograf oder das war meine Intention, dass ich eben so wie in einen Echoraum Bilder zurückwerfen möchte. Und das ist wie eine Verdrängung des Gewissens. Diese Bilder werden Sie nochmal hineinschauen müssen. Ja, und das ist eigentlich meine Aufgabe.
Das ist ein gutes Schlusswort von dir. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Das Buch ist erhältlich ab Anfang Juni.
Genau, ab 2.
Und
Juni.
Zu bestellen wie immer auf steidl.de oder im lokalen Buchgeschäft. Das war der Fotograf Lois Hechenbleichner. Vielen Dank fürs Einschalten. Diesen Podcast sowie die anderen Folgen gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.